Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Prekäres Arbeiten, das Thema unserer Deutschlandradio-Denkfabrik. Dafür schauen wir jetzt ein bisschen zurück in die Geschichte. Als sich in Deutschland mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert die Arbeiterklasse bildete, schauten die Kirchen auf sie eher mit Misstrauen. Denn vor allem die evangelische Kirche sah sich Kaiser und Reich verpflichtet. Für potenziell aufrührerische Arbeiter hatte man da wenig Sympathien. Das lässt sich sehr deutlich im Berliner Stadtbild nachvollziehen. Denn das ist bis heute geprägt von Kirchenbauten aus der Kaiserzeit, die speziell für die wachsende Arbeiterschaft gebaut wurden. Ende des 19. Jahrhunderts wollte man so Säkularisierung und Umsturzgedanken bekämpfen und, so nannte man es in protestantischen Kreisen, in der verruchtesten Stadt der Welt die Moral wieder aufrichten. Christian Berndt über den Kampf von Kaiser und Kirche um die Arbeiterschaft Berlins.
Es ist Freitag und Freitag ist der Ausgabetag von Leib und Seele. Das heißt, eine Aktion, die wir zusammen mit der Berliner Tafel haben. Dort werden Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, die vorher von diversen Einzelhändlern abgegeben wurden.
Es ist einiges los in der Osterkirche im Berliner Wedding. Im kleinen Gemeindesaal laufen Familien zwischen den Gemüsekisten und Kartons mit Lebensmitteln umher. Pfarrer Thilo Haag packt mit an. Die Ostergemeinde hat den Charme einer Kiezkirche.
Ist ein klassisches Arbeiterquartier hier, der ganze Wedding und auch in anderen Teilen der Stadt, Kreuzberg, in Schöneberg, Prenzlauer Berg, wo vor allen Dingen die Arbeiterquartiere waren, wurden ja in der Kaiserzeit diese Kirchen errichtet, vor allen Dingen für die Arbeiterschaft. Oftmals unter dem Motiv, dass die Kirchtürme gewissermaßen aufragende Zeigefinger sind, um die Moral der Arbeiterschaft zu bessern.
Die Osterkirche wurde 1910 errichtet und war Teil eines einzigartigen Kirchenbauprogramms. Zwischen 1890 und 1910, also während nur 20 Jahren, wurden in und um Berlin 53 Kirchen errichtet, genauso viele wie insgesamt seit dem 13. Jahrhundert in der Stadt entstanden waren. Viele davon baute man in Arbeiterbezirken wie dem Wedding. Bei der Ostergemeinde reichte das Geld nur für eine einfache Ausstattung. Neben einem holzgeschnitzten Altar hängen vier Wandgemälde mit Motiven der Ostergeschichte. Dagegen wurde an der Emanuelkirche im Arbeiterviertel Prenzlauer Berg weniger gespart. Die prachtvollen Ornamentbemalungen mit Darstellungen biblischer Szenen hat nicht irgendwer gemalt, sondern Hofmaler Adolf Quenzen.
Also hier der die Kirche ausgemalt hat, der hat 2 Jahre später die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ausgemalt, die jetzt zerstört ist. Also hier haben wir praktisch noch ein Zeugnis seiner Arbeit, was heute noch so in der Form, wie es ursprünglich gemalt wurde, zu sehen ist.
Beleuchtet wird der dunkle hohe Saal von den leuchtenden Altarfenstern und das weit sichtbare Altarbild mit dem auferstandenen Jesus hat, sagt Pfarrer Marc Pockrand, eine Wirkungsgeschichte bis nach Russland entfaltet. Die Emanuelkirche wurde unter der Ägide des Kirchenbauvereins gebaut, der treibenden Kraft hinter den kaiserlichen Kirchenneubauten.
Und da war die erste am Nöldnerplatz, die Erlöserkirche, die dort geweiht wurde. Und diese hier war dann die zweite, 1893.
Zur Eröffnung kam das Kaiserpaar. Der evangelische Kirchenbauverein wurde 1890 auf Initiative Kaiser Wilhelms II. Gegründet und stand unter der Schirmherrschaft von Kaiserin Auguste Victoria. Ziel dieses Honoratiorenvereins, der Geld für den Kirchenbau sammelte, war es, dem Kirchennotstand in Berlin zu begegnen. Der war enorm, wie Benjamin Ziemann erzählt, Historiker an der Universität Sheffield.
In den Großstädten und gerade in Berlin gab es um 1900 Gemeinden in Arbeitervierteln, wo bis zu 60.000 Evangelische auf einen einzigen Pfarrer kamen.
Obwohl Berlin nach der Reichsgründung rasant gewachsen war und 1890 die Millionengrenze überschritt, war in diesem Zeitraum keine einzige evangelische Kirche gebaut worden. Das hatte verwaltungstechnische Gründe. Der preußische König durfte nach der Reichsgründung den Kirchenbau nicht mehr aus dem Staatshaushalt finanzieren. Der Magistrat lehnte finanzielle Unterstützungen ab, weil die Kirchen seit 1873 selber Kirchensteuern erheben durften. Aber für die Gründung des Kirchenbauvereins gab es auch noch einen anderen Grund. 1890 hatte Kaiser Wilhelm II. Bismarcks Sozialistengesetze gegen die Sozialdemokratie nicht verlängert. Er wollte den Kampf gegen die als Umstürzler angesehenen Sozialdemokraten nicht mit Verboten führen.
Er setzt dagegen ein anderes Konzept, nämlich eine konservative Werteoffensive. Und ein Medium dieser Offensive waren Kirchen. Das ist jetzt also eine andere Strategie auch gegenüber der Sozialdemokratie, der man das Wasser abgraben wollte, Kirchen als Versammlungsorte, als Wertevermittler und als Repräsentationsbauten.
Die evangelische Kirche sollte helfen, die Arbeiterschaft in die Gesellschaft zu integrieren und von der Sozialdemokratie wegzuführen, so der Kulturwissenschaftler Jens Witschocke von der Universität München. Die SPD galt als glaubensfeindlich.
Die hatte sich 1891 in ihrem Erfurter Programm darauf verpflichtet, Religion ist Privatsache. Aber am linken Rand der SPD gab es wichtige und an Gewichtigkeit zunehmende Stimmungen und Strömungen, die auf eine radikale Religionsfeindlichkeit setzten.
Allerdings, so Benjamin Ziemann, war die SPD nicht alleine für die Religionsferne in der Arbeiterschaft verantwortlich.
Die evangelischen Kirchen haben die industrielle Arbeiterschaft verloren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zumal in den großen Industriestädten. Es ist geschätzt worden, dass weniger als 1% aller Evangelischen in Berlin noch am Kirchenbesuch teilnehmen. Und das ist eine von der Arbeiterbewegung und vom Proletariat geprägte Stadt.
Der Protestantismus stand der Arbeiterschaft ferner gegenüber als der Katholizismus, der mit seinen Arbeitervereinen besser im proletarischen Milieu verankert war. Das zeigte sich auch an den Planungen des Kirchenbauvereins. Sie hatten oft wenig mit der Realität der Gemeinden in den Arbeiterbezirken zu tun, investierten zum Beispiel viel Geld in die Ausstattung der im historisierenden neugotischen Stil errichteten Kirchen, aber für den Bau von Gemeindehäusern blieb nichts mehr übrig. So auch in der Emanuelkirche.
In der Kirche kann man ja hier keine Gruppenzusammenkünfte machen, wie zum Beispiel für die Armenhilfe. Also das war ein ganz, ganz bedeutsamer Zweig hier in der Gemeindearbeit. Und die haben 30 Jahre lang immer beantragt, dass sie ein Gemeindehaus doch bekommen.
Die zum Teil auf über 1000 Plätze ausgelegten Kirchen waren dagegen oft überdimensioniert.
Diese Berliner Großkirchen, die in Gemeinden wie zum Beispiel Heiligkreuz in Kreuzberg aufgebaut wurden ab 1890, die standen im Prinzip leer.
Das hat sich bis heute in vielen Gemeinden durchgehalten. Zu viele Kirchen für zu wenige Kirchgänger.
Wenn wir nur unseren Wedding als Beispiel nehmen, hier gibt es mittlerweile 4 Kirchengemeinden im westlichen Wedding. Vermutlich würde das, was alle 4 Gemeinden leisten, auch in einer Gemeinde unterzubringen sein.
Pfarrer Pockrand von der Emanuelkirche findet sein Gotteshaus mit 1200 Plätzen dagegen nicht zu groß.
Also die Kirche ist schon für diese besonderen Anlässe nach wie vor von der Größe her optimal. Dadurch, dass zum Beispiel hier sehr große Konfirmandenjahrgänge sind, bekommt man hier zu den Konfirmationen dann alle, die kommen wollen, unter.
Zwar ist die Kirche bei normalen Gottesdiensten dünn besetzt, aber das, so Pockrand, war im Kaiserreich auch nicht anders. Im Berliner Stadtbild sind die Kirchen dieser Bauperiode bis heute präsent, die Säkularisierung aber hat das kaiserliche Bauprogramm nicht aufhalten können. Für die protestantische Kirche waren Großstädte wie Berlin seit dem 19. Jahrhundert ein ebenso wichtiger wie problematischer Ort.
Grundsätzlich bezieht sich der Protestantismus ja viel mehr auf die Lebensführung und das gute und richtige Leben. Also man könnte sagen, der Alltag ist da viel mehr der Schauplatz der Heilsgeschichte als im Katholizismus. Und deswegen ist natürlich ein Alltagsschauplatz wie die Stadt besonders wichtig. Aber die Großstadt ist kein Ort nur der guten Werke, sondern sie ist einer der Unsittlichkeit, der Ablenkung, der Vergnügungen und der Gefahren. Und daher kommt dann die Stadtkritik.
Und die, so Jens Witschocke, fiel in protestantischen Schriften auffallend schärfer aus als in katholischen. Der Missionierungsgedanke war in Großstädten wie Berlin, das laut einem Zeitgenossen von der Stadtmission damals im Ruf der vergnügungs- und versuchungsreichsten Stadt der Welt stand, bei Protestanten besonders ausgeprägt. Heute sind die Protestanten zwar immer noch die größte Religionsgemeinschaft in Berlin, aber ihr Anteil an der gesamten Stadtbevölkerung beträgt weniger als 14%. Die Hauptstadt bleibt eine Herausforderung.